Visionen werden im Moment gesucht. Das ist noch ein bisschen anders als zu Zeiten, wo ich selbst mein Diplom gemacht habe. Da war die Welt irgendwie etablierter und man hatte gelernt, wie gute Baukonstruktion geht. Heute ist plötzlich ganz viel in Frage gestellt, von dem wir gestern noch dachten, das ist richtig und hat sich bewährt. Und hier sind ganz viele, die nach Orientierung suchen. Und die suchen die Orientierung, die die nächste Generation geben kann, weil die eine Vorstellung davon hat, wie wir in den nächsten 40 Jahren leben wollen.
Herzlich willkommen zu Neues Bauen, dem Podcast über die Veränderung in der Architekturbranche. Das Team des Architekturbüros Büro Hauser spricht mit VordenkerInnen und PlanerInnen über Nachhaltigkeit, Kulturwandel und positive Zukunftsvisionen.
Der Start in die Selbstständigkeit ist für Architektinnen und Architekten eine spannende Herausforderung. Neben dem fachlichen Können ist eine strategische Kommunikation entscheidend für den Erfolg. Wie gelingt es, die eigene Expertise sichtbar zu machen, sich in der Branche zu positionieren und neue Auftraggeber zu gewinnen? Über effektive Kommunikationsstrategien für gründende Architektinnen und Architekten sprechen wir heute mit einem Experten, der seit über 20 Jahren in der Kommunikation tätig ist. Jan Krause von ABA Architektur und Kommunikation und Professor für Architektur, Medienmanagement an der Hochschule Bochum. Herzlich willkommen, Jan.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Wir starten mit einer ganz kurzen Frage. Wer bist du und was machst du?
Also ich habe eine Agentur für Architekturvermittlung, ABA Architektur und Kommunikation. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit und Strategieberatung für Architekturbüros, Ingenieurbüros, Verbände. Und Bauproduktehersteller. Wir haben eine Akademie für Architekturkommunikation, die nennen wir Academy for Architectural Thinking. Das ist so eine Art Think Tank, wo wir Seminare anbieten für PR, Marketing, künstliche Intelligenz. Ebenfalls wieder für diese zwei Zielgruppen, Architektur, Ingenieurbüros und Bauproduktehersteller. Und neben dem kommunikativen Verständnis geht es da immer auch um die Vernetzung der verschiedenen Welten. Hintergrund dafür ist mein Architekturstudium. Ich habe Architektur studiert an der TU Braunschweig.
Das passt auch ganz schwarz angezogen. Das passt natürlich ganz gut.
Ja, ich bin in Arbeitskleidung heute gekommen.
On brand.
Genau. Ich habe Architektur studiert an der TU Braunschweig, ETH Zürich und TU Wien und habe noch ein Managementstudium für strategisches internationales Management in Belgien absolviert. War Redakteur bei einer Architekturzeitschrift der AIT in Stuttgart. Und dann knapp 20 Jahre Marketingleiter bei Eternit und Stoh. Und neben dem, was ich im Büro mache und in der Industrie gemacht und gelernt habe, habe ich eine Professur für Architektur und Media Management in Bochum. Das ist ein Masterstudiengang, den leite ich seit 23 Jahren inzwischen.
Auch schon lange.
Und unser Ziel ist, dort aus Architektinnen und Architekten Kommunikationsprofis zu machen.
Warum hat es dich damals nicht in die Architektur direkt verschlagen, sondern in die Kommunikation?
Ja, man könnte sagen Zufall oder ein großer roter Faden. Im Rückblick dieses Lebens liest es sich vielleicht wie ein roter Faden, aber tatsächlich war das nach dem Architekturstudium in Braunschweig eine Begegnung mit Manfred Sack, dem großen Architekturredakteur der Zeit damals. Ich habe schon zu Abi-Zeiten, aber auch während des Studiums immer wieder die Zeit gelesen und die Architekturberichterstattung dort. Und eine Woche nach meinem Diplom hatte Professor Hinag Weberg, Landschaftsarchitekturprofessor in Braunschweig, damals als Gastvortrag Manfred Sack eingeladen. Und ich hatte, nachdem ich abgegeben hatte, wieder Zeit, mir solche Vorträge anzuhören. Und das war so eine inspirierende Begegnung. Der hat sich vorgestellt nicht als Architekturkritiker, sondern als Architekturvermittler und hat in einer Stunde diesen schönen Unterschied erklärt zwischen Kritik und Vermittlung. Und da habe ich gedacht, was für ein schöner Beruf, das willst du auch mal werden. Und dann habe ich mich als Redakteur für ein Volontariat bei der AIT beworben, hatte Glück, habe die Stelle bekommen. Und das hat mich dann in die Kommunikation geführt und da bin ich jetzt 25 Jahre geblieben.
Dann bist du natürlich absolut der Richtige, dich zu fragen, was ist denn Kommunikation, wenn man über Architektur redet und warum braucht es Kommunikation?
Ich glaube, es braucht Architektur, Kommunikation, weil Architektur so enorm komplex ist. Das erschließt sich nicht jedem. Im Marketing haben wir so diese Kategorie der erklärungsbedürftigen Produkte kennengelernt.
Ja.
Und diese Komplexität von Architektur, die müssen wir vermitteln. Und die Qualitäten von Architektur müssen wir als Architektinnen und Architekten vermitteln. Und wir stehen ja auch mit unserem Handeln und unserem Schaffen in der öffentlichen Wahrnehmung. Das heißt, wir müssen uns auch dem öffentlichen Diskurs stellen. Dem können wir uns ja gar nicht entziehen als handelnde Personen im öffentlichen Raum. Und deswegen ist, glaube ich, Kommunikation eine elementare Kompetenz, die zu dieser Berufsausübung gehört. Mhm.
Wobei die AIT richtet sich eigentlich an Fachpublikum, oder? Ja.
Genau, das ist eine Fachzeitschrift, das ist das Organ des Bund Deutscher Innenarchitektinnen und Innenarchitekten und natürlich eine reine Fachzeitschrift für diejenigen, die als kreative Gestalter diesen Beruf ausüben. Trotzdem kann man dort alle Aspekte des Journalismus gut lernen. Das Volontariat, das ich gemacht habe, war ja auch verbunden mit dem Besuch der Journalistenakademie am Herdweg in Stuttgart, eine ganz gute Ausbildungsstätte für Journalisten. Da trafen wir dann zusammen in den Seminaren mit Journalisten, die in ganz anderen Zeitschriften und Zeitungen gearbeitet haben. Und ich hatte insofern vielleicht Glück, weil der damalige Chefredakteur der AIT, Dietmar Danner, war ursprünglich ausgebildeter Tageszeitungsredakteur. Und der hat uns ganz schön gequält oder mich als Volontär gequält, interessante Geschichten zu erzählen. Also wegzukommen von dem klassischen spröden Erläuterungstext hin zu interessanten Geschichten über das Leben in der Architektur und nicht nur über die formalen Aspekte.
Dann lass uns mal ein bisschen auf das Thema, wo du auch herkommst, Architektur gucken. Der Podcast Neues Bauen ist ja, richtet sich ja an Planende. Was braucht es denn für gute Kommunikation, wenn du jetzt mal die ganze Berufsgruppe der Planenden nimmst, was braucht es denn für gute Kommunikation? Außer Geschichten erzählen, das hast du schon gerade gesagt.
Ja, da können wir auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal Neugier auf Menschen. Das ist die ultimative Voraussetzung für Kommunikation, denn es geht ja nicht um eine Einbahnstraße, nicht darum, die Leute zuzutexten, sondern einen Dialog zu entwickeln. Und deswegen ist, glaube ich, diese Neugier auf Menschen extrem wichtig. Ich glaube, das ist etwas, was Architektinnen und Architekten grundsätzlich liegt, weil sie ja mit ihren Häusern und mit ihren Räumen sich auch mit jedem Bauwerk auf neue Menschen einlassen, auf neue Rahmenbedingungen in der Stadt, neue Nutzeranforderungen. Das ist etwas, was Architektinnen und Architekten liegt, was aber nicht geschult wird. Und deswegen ist es so wichtig, sich das eigenständig anzueignen, parallel zum Studium oder anschließend in einem Master oder in Weiterbildungsseminaren, die es ja auch gibt von den Architektenkammern und anderen Orten. Aber ich glaube, es ist ein erklärungsbedürftiges Thema. Es ist dieses Öffentlichkeitsthema und wir brauchen die Neugier auf Menschen und die Leidenschaft dafür, das auch zu erklären, was wir tun und dafür zu begeistern.
Du hast es ja vorhin schon ein bisschen so erzählt, dass dieses Thema ja eigentlich muss Architektur erklärt werden. Und ich finde, das ist mir jetzt nochmal so bewusst geworden, das ist sozusagen, wenn man draußen mit Leuten, die mit nichts mit Architektur zu tun haben, wenn man denen so durch die Stadt läuft, so dann gibt es ja die ganzen klassischen Kommentare, oh, das sieht ja hässlich aus. Also so, oder oh, mir gefällt es nicht. Also sozusagen, da gibt es ja eine ganze Bandbreite, aber wie das alles miteinander zusammenhängt eigentlich und was der Mehrwert von gut gemachter Architektur, auch für den öffentlichen Raum, ist, ich finde, da fehlt es einfach sehr viel Kommunikation.
Ja, das ist natürlich immer so eine Gratwanderung. Am Ende steht das Haus alleine da und muss natürlich auch für sich sprechen. Aber der Weg dahin, dieser ganze Managementprozess des Entstehungsprozesses von Architektur, die unterschiedlichen Rahmenbedingungen, die da einwirken, die auch verschiedenen Zielkonflikte, die es gibt, das sind, glaube ich, Dinge, die müssen schon entwurfs- und planungsbegleitend kommuniziert und gut vermittelt werden. Und dieser lange Planungs- und Bauprozess ist gleichzeitig natürlich auch eine Chance, sagen wir, die Rahmenbedingungen zu schaffen, durch planungsbegleitende Kommunikation die Rahmenbedingungen zu schaffen für Akzeptanz und für Wertschätzung und für Verständnis, auch in der Nachbarschaft oder der größeren Öffentlichkeit.
Du hast 5 Beispiele mitgebracht oder ein paar Beispiele zumindest, die wir in den Shownotes auch verlinken. Lass uns mal in das Thema Kommunikation für Planungsbüros einsteigen. Mhm. Die Beispiele, die du mitgebracht hast, sind 5 Büros. Da gehen wir es gleich mal durch. Lass uns mit dem ersten starten. Warum hast du, wenn man über gute Kommunikation für Planungsbüros spricht, die Beispiele mitgebracht?
Also ich habe ganz bewusst Beispiele ausgewählt von Gründerinnen, denn das sollte ja der Schwerpunkt unseres Gesprächs sein. Wir haben so eben über so allgemeine Aspekte von Architekturkommunikation gesprochen, aber das finde ich im Moment tatsächlich ganz interessant, zu gucken, was kann man Gründerinnen an die Hand geben, wie kann man hier ermutigen, mit vielleicht dem wenigen, was man bisher gemacht hat, in die Öffentlichkeit zu gehen und sich zu positionieren. Und werfen wir gerne einen Blick als erstes auf das Büro LXSY, diese etwas sperrige Abkürzung, mit der die dann auf ihrer Website relativ spielerisch umgehen. Ein Büro, wenn wir hier mal runterscrollen, die in einem Punkt, glaube ich, vorbildlich sind, nämlich in der Auskunft über sich selbst. Da stehen Aussagen zur eigenen Positionierung und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage in der Architekturkommunikation für die Gründung eines Büros, aber auch für die Reflexion und vielleicht Selbstvergewisserung nach 5 oder nach 10 Jahren zu überlegen, wofür stehen wir, was ist das besondere Merkmal unter den rund 45.000 Architekturbüros, die wir in Deutschland haben, was ist das Differenzierende, was macht den Unterschied? Und hier stehen so Aussagen wie, wir transformieren Bestand und sind Pionierinnen für das kreislaufgerechte Bauen. Ein klarer Satz, der ziemlich genau das beschreibt, was die vorhaben und täglich tun. Und wo man sich als Investor, Bauherr überlegen kann, will ich mich darauf einlassen? Ist das eine Position, die mich interessiert? Ist das eine Expertise, auf die ich mich einlassen will? Und das ist nicht nur in diesem einen Satz gut formuliert, sondern in allen weiteren. Eigentlich ist jeder Satz auf dieser Website eine sehr präzise Auskunft darüber, was die vorhaben. Und wenn man sich dann die Häuser anguckt, die schon errichtet sind, auch was sie eingelöst haben.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja, wenn man die kennt, die 3 Frauen, die das Büro gegründet haben, die meinen es ja wirklich auch ernst. Ne? Ja. Also es ist ja nicht nur was, was da jetzt platt draufsteht, sondern also gerade das Thema zirkuläres Bauen, da gibt es glaube ich wenige in Deutschland, die da mehr nach vorne schreiten als jetzt die 3 Gründerinnen von
LXSY. Und mit dieser sozusagen Spitzenpositionierung haben die sich eben Namen gemacht und sind inzwischen gefragte Expertinnen auf einem Gebiet, wo es noch viele offene Fragen gibt. Ja. So, also man kann da runterscrollen. Ich finde hier eben die Übereinstimmung von Selbstauskunft und dann auch die Einlösung durch das Realisierte sehr überzeugend. Die hatten vielleicht auch ein bisschen Glück natürlich, dass sie mit dieser Positionierung dann auch an so schöne Aufträge schnell gekommen sind, wo sie das so 1:1 übersetzen konnten. Aber auch hier kann man sich vorstellen, das ist kein einfacher Weg. Das ist eine große Teamleistung. Das ist eine große Überzeugungsleistung auch gegenüber Bauherren, zu sagen, mach doch, verwende Bauprodukte wieder. Wir haben in unserer Community, in unserer Architekturblase, haben wir so eine gewisse Freude daran, zu reparieren und die Dinge wieder einzusetzen. Aber diejenigen, die als Investoren ihre Millionchen da einsetzen, die wollen ja eigentlich was Neues. Die wollen Neubauqualität, für die ist zunächst gar nicht so verständlich, so schnell verständlich, dass das eine besondere Qualität sein soll, hier was zu recyceln und so Secondhand-Materialien einzusetzen. Und von daher ist das hier nicht nur eine Pionierleistung für das eigene Büro, sondern auch für die ganze Branche, muss man sagen, wo man sehen kann, wenn man es so angeht, in dieser Konsequenz, mit dieser Detailqualität, dann entsteht auch etwas, wovon so die ganze Architekturgesellschaft etwas hat, woran man sich orientieren kann. Wir können ja einen Blick werfen auf das zweite Büro. Ich habe jetzt ein Büro mitgebracht, da gibt es gar nicht viel zu sehen. Schöne neue Welt, Ingenieure.
Hier wird gebaut.
Hier wird gebaut. Das bezieht sich natürlich sozusagen auf ihr Credo, aber auch auf diese Website, die eben entstehen ist. Wir gehen mal auf den letzten Punkt. da steht die Mission. Und Bilder werden in Kürze folgen. Die beiden Ingenieure Jan Mittelstädt und Florian Scheible, die dieses Büro gegründet haben, haben, als sie sich gegründet haben, gesagt haben, wir machen jetzt von Anfang an mal alles richtig in der Kommunikation. Wir fangen ganz grundsätzlich an mit der Formulierung unserer Haltung, was uns treibt, wofür wir Bauherren begeistern wollen, wofür wir Mitarbeiter und Mitstreiter finden wollen. Und ich finde, die haben eine ganz schöne Mission formuliert. Wenn man die gerade mal vorlesen darf, hier wird gebaut an einem Bewusstsein für eine klimaschonende Baukultur. Was ich bemerkenswert finde, dass die als Ingenieure sagen, hier wird gebaut an einem Bewusstsein. Ja, in vollem Bewusstsein, dass das ein langer Prozess ist, dass vielleicht nicht alles, woran sie arbeiten, sofort in der Form umgesetzt wird. Aber es ist eine klare Haltung positioniert. Und die nächste Aussage ist genauso gut, wo sie sagen, wir hinterfragen und brechen mit Konventionen und denken um. Wer das so deutlich seinem Bauherrn ins Gesicht sagt, der macht klar, das ist ernst gemeint. Das ist auch eine ermutigende Aufforderung an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Büro zu sagen, hinterfrag den Auftrag, hinterfrag auch den Entwurf der Architektinnen und Architekten, und guck, ob wir im Sinne des Entwurfs noch einen Schritt weitergehen können und Konventionen brechen können. Wir lassen es bei dieser Botschaft hier, weil im Moment ja noch nicht mehr zu sehen ist, aber es wird in Kürze auch da hinterlegt werden. Und weshalb trauen die sich, das so offensiv zu sagen? Weil sie viele, viele Jahre Berufserfahrung aus Ingenieurbüros haben und wissen, was es heißt, Konventionen zu brechen. Die haben schon Zulassung im Einzelfall gemacht und alles, was dazugehört. Und das ist, glaube ich, für Gründerinnen und Gründer auch eine wichtige Botschaft. Wenn ihr kommuniziert, kommuniziert auch das, was ihr schon geschafft und geleistet habt. Häufig sieht das auf den Websites oder in der Auskunft ja so aus, oh Gott, die haben noch gar nichts gebaut. Kann ich mich trauen, denen zu vertrauen? Tatsächlich kommen die ja aber alle mit Berufserfahrung, haben schon irgendwas Großartiges gemacht, einen tollen Entwurf, eine tolle Bauleitung, eine tolle Konstruktion hingekriegt. Und das gilt es natürlich trotz aller Neupositionierung auch mit zu vermitteln, welches Know-how und welche Managementleistung da abrufbar ist.
Interessanterweise geht ja, also bei allen Beispielen, aber jetzt auch gerade bei Schöne Neue Welt Ingenieure ist natürlich also auch ein richtig guter Name. Ja. Der Florian Scheible, der war zum Thema KI auch schon zu Gast hier im Podcast und hat so ein bisschen auch erzählt, dass sie natürlich auch, was sie nach innen drin machen, also wie sie sich als Organisationen aufbauen und wie sie Partizipation auch im Team selber leben. Also die haben sich halt vorgenommen, das schon alles umzukrempeln, ne? Also nicht nur das.
Also
das,
wenn du es ansprichst, können wir gerade hochblättern auf den Team, auf die Teamauskunft. Da steht drin, hier wird gebaut an einem Kollektiv. Also auch ein schöner neuer Begriff für das Team und auch ein gelebtes Selbstverständnis, das dahinter steckt. Das gehört natürlich genauso dazu, diese Frage nicht nur, wofür stehen wir und wie werden wir auch unsere Auftraggeberinnen herausfordern, sondern auch, welche Unternehmenskultur steckt dahinter. Ist das ein hierarchisch organisierter Laden, wo der Chef den Auftrag akquiriert und dahinter dann abgearbeitet wird? Oder gibt es hier so einen gemeinsamen Spirit für eine gemeinsame Haltung, wo man sagt, wenn dann das Team, das Kollektiv übernimmt, kannst du davon ausgehen, dass du dort die gleiche Qualität an Fragestellungen bekommst und an innovativer Lösungsorientierung wie die wir dir hier im Akquisitionsgespräch in Aussicht gestellt haben. Ja, vielleicht zu einem nächsten Büro, das mit mehr Bildern arbeitet. Querz, ein ungewöhnlicher Name, ein Architekturstudio, das sich vor 5 Jahren gegründet hat und in kurzer Zeit sich ganz toll entwickelt hat. Die haben, glaube ich, in 5 Jahren jetzt aufgebaut auf 10 oder 12 Mitarbeiter. Das klingt ja schon ganz etabliert, machen sehr schöne Projekte, insbesondere so in öffentlichen und kulturellem Kontext. Und auch hier gehen wir nochmal auf diese allererste Aussage ein, die ganz am Anfang steht. Querz ist ein Studio für Architektur und Design mit Fokus auf der kollaborativen Entwicklung. Wieder so diese Idee von Kollektiv oder gemeinsamer Ideen- und Lösungsfindung mit klarem, bisweilen auch eigenwilligem Narrativ. Das fand ich so schön in dieser Selbstauskunft, dass einer im ersten Satz über sich sagt, wir sind eigenwillig. Ja, da musst du dich drauf einlassen.
Da musst du halt durch, wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest.
Musst du durch, aber wir haben es dir von vornherein gesagt. Ja. Das kann sein, dass es den einen oder anderen Bauherrn abschreckt. Es kann aber auch sein, dass es die Leute neugierig macht und sagt, was heißt denn das Narrativ? Hier wird nicht nur Funktion erfüllt, hier wird mit Architektur, mit Räumen offenbar schon nach Geschichten gesucht. Und gerade im historischen, kulturellen Kontext ist das ja auch eine ganz schöne Sache, dort Geschichten zu finden, Geschichten weiterzuerzählen und das dann auch eigenständig oder eigenwillig zu machen. Architekten wurde früher oder wird bisweilen vorgeworfen, sie wollten sich selbst verwirklichen. Ich habe das noch nie erlebt, dass ein Architekt sich selbst verwirklichen konnte. Wir haben immer einen Auftraggeber. Der hat in der Regel irgendeine Idee, wie er dastehen will, bescheiden oder repräsentativ, und muss gucken, dass die Architektur oder die Architektinnen und Architekten dann zu seiner Zielvorstellung passen. Aber diese Warnung vor, hier triffst du auf eigenwillige Leute, Leute mit einem eigenen Willen, finde ich eigentlich auch eine ganz präzise und bewusste und schön, selbstbewusste Formulierung. Ich hätte Lust, als Auftraggeber die mal kennenzulernen. Zwei habe ich noch, und jetzt betreten wir das Feld der Forschung und des Experiments. Studio Susanne Brorson auf Rügen. Eine Region, die wir irgendwie architektonisch alle gar nicht so auf dem Schirm haben. Nee, ja. Dort arbeitet eine Architektin, die sich mit diesem Thema der Forschung und des Experiments positioniert. Und das teilweise in eigenen Projekten. Und die auf bemerkenswerte Weise das zum zentralen Gegenstand ihrer Positionierung macht und sagt, hier wird geforscht. Ja. Und Architektur ist immer etwas Maßgeschneidertes. Architektur ist in diesen Zeiten einem Transformationsprozess unterworfen, wo ganz viele Fragen offen sind. Ich habe den Eindruck, auch wenn man so über die Baumesse in München läuft, im Moment sind auch die Bauproduktehersteller, haben die mehr Fragen als Antworten im Angebot. Und das ist eigentlich eine gute Phase für die Architektur. Und das ist eine gute Chance für Gründerinnen und Gründer, die sagen, ich komme mit Fragen zu dir. Und was Susanne Brorson hier macht, gefällt mir deshalb ganz gut, weil sie die realisierten Projekte in den Kontext ihrer Forschung stellt. Wenn wir oben rechts auf diesen Knopf Research klicken, dann, da sieht man nichts, auf Exhibitions, glaube ich. Genau, auf Exhibitions, das ist ja sozusagen das kleine Format, wo wir im kontrollierbaren Labormaßstab Dinge ausprobieren können. Und sie forscht hier mit Stroh, mit Bio-Based Materials, mit Reed, also mit eigentlich Materialien, die wir historisch aus dem als historische Baumaterialien kennen, die sie vielleicht in ihrer Umgebung auf Rügen wieder neu entdeckt, wo es vielleicht auch noch regionales Handwerk gibt, und übersetzt dieses Material, das wir aus der Dacheindeckung kennen, in die Fassade zum Beispiel, füllt damit die Gefache von Fachwerkhäusern. Und das wird erforscht, das wird in Publikationen begleitet, das wird in kleinen Ausstellungen im kleinen Maßstab gezeigt und dann übersetzt in Architektur. Und selbst wenn dann vielleicht das gebaute Oeuvre klein erscheint, ist es doch ein großes gedachtes Oeuvre und ein großes probiertes Werk in kleinerem Maßstab. Und das finde ich so wertvoll an dieser Art der Kommunikation, all diese kleinen Schritte dazwischen zu zeigen und zu sagen, wir können über die unterschiedlichsten Maßstäbe miteinander schon ins Gespräch kommen und dann gucken, dass wir die Skalierung gemeinsam entwickeln und den Sprung in den nächsten Maßstab.
Was ich echt spannend finde, ist, dass ja alle, also es gibt ja so aus der ganzen Zeit, wo sich in Berlin so viele selbstständig gemacht haben, ne? Es gibt das Buch von Markus Albers, Morgen komme ich später rein, Sascha Lobo hat auch so ein Buch geschrieben, wo es im Prinzip so die Kernidee ist, wenn du wirklich für irgendwas brennst, dann wirst du damit auch Geld verdienen können. Und eigentlich alle die Beispiele, die du jetzt gezeigt hast, sind ja alle so, die haben schon, bevor sie das auf die Webseite geschrieben haben, ihre Mission, haben sie offensichtlich dafür gebrannt, für dieses Thema, und haben dann einfach ihren Weg gefunden, daraus dann ein Büro zu bauen.
Ja. Ja, das mit dem Geld verdienen ist natürlich,
das weiß man noch nicht,
Sache. Ja. Und das ist ja in der Architektur leider wirklich nicht so einfach. Und das Bemerkenswerte bei diesen Büros, was die so stark macht jetzt in der Kommunikation und ich bin sicher langfristig auch erfolgreich machen wird, ist, dass die ihre klare Haltung haben und davon nicht abweichen und sagen, welche Bauherren passen zu uns. Damit werden die erfolgreich sein. Ja, zunächst im kleinen Maßstab, zunächst vielleicht mit viel Idealismus und ohne das große Geld zu verdienen, aber perspektivisch mit der Chance, hier ein echtes Alleinstellungsmerkmal zu entwickeln, zu zeigen, wir sind Vordenker, zu zeigen, wir haben dann auch den, nicht nur den gedachten, sondern auch den gebauten Vorsprung. Und damit werden die, das wünsche ich denen allen, ganz erfolgreich werden. Aber das Interessante ist tatsächlich, dass sie alle nicht den ökonomischen Aspekt in den Vordergrund stellen und den Bauherren versprechen, mit uns bist du schneller, effizienter, erfolgreicher, sondern mit uns bist du auf dem richtigen Weg. Mhm. Ja, gesellschaftlich auf dem richtigen Weg einen Beitrag zu leisten, der Artikel 14 unseres Grundgesetzes erfüllt. Wir haben in unserer Verfassung ein Geschenk, das hat kaum ein Land. Im Artikel 14 unseres Grundgesetzes steht drin, Eigentum verpflichtet, der Gebrauch soll der Allgemeinheit dienen. Und dieser Gemeinwohlaspekt, der in diesen ganzen Büros erkennbar ist, der kriegt eine große neue Bedeutung und trotz mancher Widerstände, die wir vielleicht in politischen Wahlergebnissen erleben, kriegt er eine neue Wertschätzung. Und dafür braucht es solche Pioniere und die werden ihre Auftraggeberinnen finden. Mhm. Wir können uns als letztes noch ein fünftes Büro angucken, das nochmal ganz anders kommuniziert. Atelier Fanelsa, die habe ich einfach mitgebracht, weil die schon auf ihrer Website mit so einer Instagrammability arbeiten.
Einfach kleine Videoschnipsel.
Das ist so ein Hands-on-Büro, die auch gebaut haben, auch schöne Sachen machen. Da ist eigentlich alles drin, was wir eben gesehen haben. Hier wird gebaut, hier wird geforscht, hier wird experimentiert. Hier wird ein kultureller Beitrag geleistet, partizipativ, lustvoll. Und was mir hier also aus kommunikativer Sicht einfach so gut gefällt, die arbeiten auch so mit Narrativen. Ja, die machen lauter kleine Geschichten. Hier gibt es nicht so ein Video mal als Ausnahme auf der Website, sondern hier gilt einfach Video first, Digital first, Storytelling first. Ja, und dann kommt dahinter Leistungsphase 1 bis 27 und große Managementleistung und wie ist unsere Organisation und so weiter. Aber von der Kommunikation ist das etwas, was man sich gut abgucken kann. Ja, das Gerät, mit dem wir Filme erzeugen kann, haben wir alle in der Hosentasche. Die größere Schwierigkeit ist ja nicht das gute Bild, sondern der gute Ton. Und von daher kann ich nur dazu anregen, alle, die sich jetzt gründen, immer Bewegtbild von Anfang an mitzudenken, Situationen auf Baustellungen mitzudenken, Making-of-Prozesse zu dokumentieren, von der Handskizze über den digitalen Entwurf bis zu partizipativen Verfahren, wo man zu Lösungen findet. Das sind alles wertvolle kleine Geschichten, die wir erzählen können. Und dann kommen wir wieder zurück zu der Frage, weshalb ist Kommunikation so wichtig? Der architektonische Schaffensprozess findet ja in so einer Blackbox statt. Wir gehen in unsere Büros, haben dort enorme Kompetenzen, arbeiten mit ganz tollen Mitarbeiterinnen im Büro oder mit Fachplanern oder anderen Beratern. Am Ende entsteht was, was im Idealfall sich toll anfühlt, ganz selbstverständlich aussieht. Aber wie das entstanden ist, das hat keiner verstanden und das ist auch nachträglich ganz schwer zu erklären.
Wobei es halt so wichtig ist. Ne? Ja. Also A kann man da nicht super viel voneinander lernen. Also wenn, wenn man mitkriegt, dass der Prozess bei allen anderen auch holprig ist und
ja.
mit ganz viel Schleifen und mit Zurückgehen, ne? Ein Schritt nach vorne, zwei zurück, keine Ahnung. Aber diese ganzen Themen, wenn man das mitkriegt, dass das bei anderen auch so ist, das motiviert natürlich weiter oder hilft mal durch so ein Loch durch.
Ja. Ja, das außerdem, ja, klar, Kommunikation hilft auch intern durch, durch Hängepartien. Das ist ja auch unglaublich schwer, über so einen langen Zeitraum vom Auftragsgewinn bis zur Fertigstellung den Spannungsbogen zu halten, weil Architektur eben so langsam ist im Entstehungsprozess, auch so viele Widerstände da im Weg liegen. Und wir immer nur mit unserer Vorstellungskraft gegen all diese Widerstände und Herausforderungen anarbeiten können. Wir sind in 16 Semestern Architekturstudium oder heute 8 Semestern Architekturstudium ja trainiert in Vorstellungskraft, aber wir müssen mit jedem Gespräch, mit jeder Begegnung Vorstellungskraft beim Gegenüber erzeugen. Und dazu müssen wir alle Mittel nutzen, sowohl Filme vom Making-of-Prozess und Blick hinter die Kulissen, genauso wie Visualisierung, aber auch Ausflüge, Exkursionen an die Orte, die vielleicht Vorbild sind oder anregen können oder Hinweise geben können, in die Richtung könnte das gehen. Dieses Stück Anschaulichkeit im erlebten Raum ist durch nichts zu ersetzen.
Ja. Spannend. Also das Thema Geschichten erzählen, das ist ja, ich finde, im Prinzip müssen ja Ideen eigentlich in einem, sind ja immer in einem größeren Kontext, und erst dann, wenn ich eine Geschichte erzählen kann, dann kann ich das ja erlebbar machen. Vorher ist es ja nur, eine Visualisierung ist ja immer nur in ein Zeitmoment,
ja.
eine Tageszeit, die ich da darstelle. Und erst wenn ich das erfühlbar machen kann, kann ja so eine Idee dann auch wirklich irgendwie in die Menschen dann reingehen.
Ja.
Halt auch die Herzen erreichen, wenn man so will, ne?
Ja. Das versuchen wir ja auch mit Materialkollagen dann zu begleiten, sodass man schnell die Übereinstimmung hat, vielleicht von der Visualisierung und der Haptik und dem Gefühl, wie fühlt sich Stein an oder Holz oder auch industrielle Materialien, wie ist das im Zusammenwirken. Was uns fehlt, und da könnten wir vom Film so viel lernen, ist der Sound, ja? Wie ist der Raumklang? Guck dir Filme an und stell den Ton ab und es fehlt was, ja. Also das ist ja eine hohe Kunst, diese Disziplin Filmmusik. Ich finde das immer ganz bewundernswert, wie Musik dann auf dynamische Bilder hin komponiert wird. Und ich wünschte mir, wir hätten sowas in der Architektur zur Verfügung, dass wir Bilder auch mit Raumklang begleiten können, dass Stimmen sind in dem Raum oder Naturgeräusche, wenn man um das Haus rumläuft, oder Verkehrsgeräusche, urbane, die Symphonie einer Großstadt, so. Das alles müssen wir über Sprache dann anregen und ein Gefühl davon vermitteln, wie fühlt sich dieses Haus an dem Ort, wie fühlt sich das Leben in dem Haus an, wenn es um Geschichten erzählen geht, geht es ja gar nicht so sehr darum, die Geschichte über das Haus zu erzählen, sondern über das Leben in dem Haus.
Ja. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir stellen uns mal vor, es gibt ein junges Planungsbüro, die sich gerne, die wollen sich selbstständig machen, haben vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrung. Und wir reden ja heute über diesen ganzen Bereich Kommunikation. Und man sagt natürlich, klar, bevor ich irgendwie über Kommunikation rede, muss ich erstmal überlegen, was möchte ich denn da machen? Und der Fachbegriff ist ja so die Kommunikationsstrategie. Also sich ein bisschen strategisch überlegen, was möchte ich denn sagen. Wir haben uns gerade ein paar richtig schöne Beispiele angeguckt von Büros, die einen knaller Namen haben oder einen schönen Namen, der vielleicht auch oder im Fall von LXSY vielleicht auch schwer auszusprechen ist. Schöne Neue Welt Ingenieur hat einen richtig coolen Namen. Wenn man den dann hat, dann geht man so ein bisschen weiter. Okay, ich brauche eine Mission oder irgendwie was. Lass uns mal darüber reden, was sind denn die Aspekte von so einer Kommunikationsstrategie? Ist ja ein sperriges Wort. Aber lass uns aber Stück für Stück durchgehen. Womit fängt so eine Kommunikationsstrategie an?
Also ich finde die Frage richtig gut, weil in Kommunikation kann man sich furchtbar verzetteln.
Ja.
Und es beginnt mit einer klaren Zielvorstellung. Wir müssen uns überlegen, wozu kommunizieren wir eigentlich? Und dann müssen wir im nächsten Schritt fragen, wen wollen wir damit erreichen? Ja. Und wie können wir diese Menschen erreichen? Und was sind dann die adäquaten Inhalte? Mhm. Also, das klingt jetzt so schematisch, aber im Grunde steht am Anfang so diese klassische Why, How, What-Frage. Was ist das Kommunikationsziel? Was können wir überhaupt mit Kommunikation erreichen? Wo sind auch die Grenzen von Kommunikation? Wie wollen wir dann vorgehen? Welche Zielgruppe wollen wir erreichen? Neudeutsch Stakeholder Management. Ja, ich habe das bei meinen Masterstudierenden auch oft, dass die den Wunsch haben in ihrer Masterthesis, wir wollen damit alle erreichen. Und dafür braucht man sehr viel Geld und sehr langen Atem. Also hier fokussiert vorzugehen, ist eine wichtige Vorentscheidung. Und dann kann man gucken, welche Kanäle passen zu dieser Zielgruppe und welche Themen und welche Argumente passen zu dieser Zielgruppe. Dann können wir daraus einen richtig guten Kommunikationsplan entwickeln. Und auch das ist eigentlich eine ganz architektonische Herangehensweise. Ja, wir haben eine Zielvorstellung, wir haben Entwurfsziele, wir entwickeln daraus ein Konzept und dann machen wir die Planung und die können wir dann sehr schön durchkonstruieren und einen echten Kommunikations- und Redaktionsplan aufstellen für unsere Alltagskommunikation.
Das klingt jetzt nach einem langen Weg, ist vielleicht ein bisschen zu lang, aber es ist ja doch so ein paar Schritte, die man da durchgehen sollte. Wenn alles mit dieser klaren Identität beginnt, wie mache ich sowas denn? Wie kann ich mir das erarbeiten?
Also, wir haben dafür natürlich ein paar Tools an der Hand. Ein schönes Instrument ist eigentlich immer so dieses Selbstbild-Fremdbild-Spiel, ja, dass man mal sagt, wofür stehen wir? Das kann man ja auch mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen. Ich würde immer empfehlen, in einem guten Team das zu entwickeln. Die können dann auch mal eine halbe Stunde sich zurückziehen und das mal für sich selber überlegen, um zu gucken, wie kriegt man auch eine Übereinstimmung zwischen persönlichen Zielen und dem Teamziel. Aber das ist, glaube ich, wichtig, so im Team so eine Zielvorstellung zu entwickeln oder zu sagen, wofür stehen wir, was ist unser Profil, wo wollen wir hin, was sind die Kompetenzen, die wir dafür mitbringen. Und dann den Perspektivwechsel zu machen und zu sagen, wie werden wir von anderen gesehen oder erlebt? Ja, könnte ja sein, dass da ein Büro ist mit ganz viel Kompetenzen, weil die drei Gründerinnen zusammen vielleicht schon 20 Jahre Berufserfahrung haben. Aber Fremdbild von draußen werden die erstmal erlebt wie das Startup, das sich gerade gegründet hat. Und wo man sich fragt, kann man denen vertrauen? Ja. Und dann gilt es eben auszuloten, wie kann man so diese Gaps füllen zwischen dem, was draußen möglicherweise wahrgenommen wird und dem, was wir drinnen tatsächlich zu bieten haben. Und dann beginnt es darauf, die Kommunikationsmaßnahmen auszurichten, dass man diese Lücken möglichst schließt, sofern man sie mit Kommunikation schließen kann. Wenn wir feststellen, wir haben tatsächlich Kompetenzlücken, die wir anbieten müssen, dann müssen wir sie mit unserem Netzwerk eben füllen und das Netzwerk aufbauen.
Die Idee ist ja nachher ein bisschen zu sagen, okay, ich kann ja was machen, was alle anderen auch machen. Ich biete einfach dieselben Leistungen an und bin dann, gebe den Preis, oder, na gut, das ist ein bisschen jetzt eine schlechte Empfehlung, aber könnte ich tun oder ich überlege mir irgendwas, was mich einzigartig macht. Wenn ich jetzt mir meine Identität mir erarbeite, was wären da deine Empfehlungen? Sollte man sich da was suchen, was einen wirklich einzigartig macht und dann, oder wie ist da deine Erfahrung?
Na, ich würde sagen, unter 125.000 Architektinnen und Architekten in Deutschland darf es ruhig 2, 3 mehr geben, die auch für zirkuläres Bauen stehen. Also ich glaube so, diese Idee von Einzigartigkeit ist ganz schwer erfüllbar und auch nicht unbedingt notwendig. Aber ich glaube, Fokussierung ist wichtig am Anfang. Also wir verlassen die Uni mit dem Profil, wir bauen alles. Und dieses Generalistentum ist ja an sich ein tolles Angebot, das wir als Architekten machen können. Dass wir sagen, wir können uns an jedem Ort von den Alpen bis zur Insel auf Orte einlassen und haben Methoden, um die zu recherchieren und klimatisch, wie auch immer, von ihren Rahmenbedingungen, Topografie zu verstehen. Wir haben vom Feuerwehrhaus bis zur Kita, bis zum Wohnungsbau im Studium unterschiedlichste Aufgaben für unterschiedliche Nutzer entwickelt. Also dieses Wir bauen alles ist ja erstmal eine große Gabe, die wir mitbringen. Die hilft aber nicht in der Profilbildung und in der Akquisition. Da ist es häufig gut, sich dann zumindest in den ersten Jahren auf etwas zu konzentrieren. Mhm. Und dazu gehört Mut, ja, das andere erstmal auszuschließen in der Kommunikation und sagen, darauf wollen wir uns jetzt mal 3 Jahre lang fokussieren und das immer wieder anbieten. Und es werden andere Aufträge auch kommen aus anderen Feldern, aber man hat dann erstmal einen klaren Fokus und dazu gehört natürlich gleichzeitig auch ein Stück weit Marktanalyse, wenn es jetzt um bestimmte Bauaufgaben geht, was ist in den nächsten Jahren gesucht und gefragt und wo was wird noch nicht bedient oder was kann auch gerade von der nächsten Generation besser bedient werden als von den großen Architekturbüros, die alle auch gerade diesen Transformationsprozess beginnen, ja, von den etablierten Büros, die effizient und qualitätvoll für Großinvestoren bauen. Auch die versuchen alle die Transformation Richtung Bauwende abzubilden, haben aber vielleicht in ihrem Portfolio die ersten 3% Projekte, die in die Richtung gehen und haben noch 97% Altlasten. Dieser Imagewandel ist für die Großbüros wahnsinnig schwer. Und da könnte ein frisch gegründetes Büro zu sagen, wir machen 100% Bauwende vom ersten Tag und stehen dafür mit Berufserfahrung und mit visionärer Kraft. Und da ist, glaube ich, gerade in diesen Zeiten eine ganz große Chance für Gründerinnen und Gründer, sich stark mit dieser Haltung zu positionieren, mit diesem in Frage stellen und hier Angebote zu machen an Bauträger, Investoren, Bauherren, die verstanden haben, dass das die gesellschaftliche Herausforderung und der Auftrag ist und zwar ab sofort und nicht erst in 5 Jahren.
Ja, man kann vielleicht als kleines Team einfach auch so ein bisschen mutiger sein, ne? Da hängen natürlich auch nicht irgendwie hunderte von Mitarbeitenden dran und nicht 1000 Prozesse, die umgestrickt werden müssen.
Ja, ich glaube, es sind so viele Chancen, die man sich bewusst machen muss. Ja. Erstens in den kleinen Büros jedes Projekt noch Chefsache. Das ist für viele Auftraggeber interessant, ja, wirklich mit denen zu sprechen, die es akquiriert haben und mit denen die Entscheidungsprozesse vorzubereiten und dann die Entscheidung zu treffen, als in anderen Büros, wo man dann einen Projektleiter bekommt und ein Team und so weiter. Also dieses Thema Chefsache ist interessant, das Thema Schnelligkeit kann interessant sein, das Thema auch zukunftsoffenes Denken und zwar irgendwie mit so einer positiven Grundstimmung. Das ist zumindest das, was ich so bei meinen Studierenden erlebe und auch bei jung gegründeten Architekturbüros. Das ist nicht so, dass die denken, oh, wir müssen jetzt wenden, sondern die machen das von Anfang an so, weil sie es schon in ihrem Studium so gelernt haben und dahin trainiert worden sind. Die machen einfach geradeaus weiter und das sehr konsequent. Und das ist eine Riesenchance. Das ist, glaube ich, nicht allen bewusst, die jetzt als neue gegründete Büros so in diesen großen Teich eintauchen und denken, oh Gott, die anderen sind alle schon da und sind so etabliert, wie können wir uns hier behaupten?
Voll schön. Also ich finde es super, da diesen Mut und diese Chancen, die auch die Kleinen haben. Ich glaube, ganz häufig ist es heute so, dass man denkt, oh, wie soll ich an Aufträge kommen? Und also sozusagen, das ist vielleicht möglicherweise eher so die klassischen Fragen der Projektakquise eher so bedrückend wirken im ersten Moment. Mhm. Aber in dem Moment, wo man sich dann sozusagen auf die Vorteile der kleinen Teams, der kleinen Büros, die vielleicht frisch aus dem Studium, aber eben doch mit einer festen Vision auch ganz stark einfach nach vorne gehen, dass das vielleicht doch ein schönes Unterscheidungsmerkmal sein kann.
Ja, und Visionen werden im Moment gesucht. Ja, das ist noch ein bisschen anders als zu Zeiten, wo ich selbst mein Diplom gemacht habe. Da war die Welt irgendwie etablierter und man hatte gelernt, wie gute Baukonstruktion geht. Heute ist plötzlich ganz viel in Frage gestellt, von dem wir gestern noch dachten, das ist richtig und hat sich bewährt. Und hier sind ganz viele, die nach Orientierung suchen. Und die suchen die Orientierung, die die nächste Generation geben kann, weil die eine Vorstellung davon hat, wie wir in den nächsten 40 Jahren leben wollen. Und deswegen sind das interessante Gesprächspartner, die nächste Generation, und es sind gefragte Gesprächspartner, wie ich immer wieder erlebe. Und wir haben erste Investoren und Bauherren, die beginnen sehr stark Dinge in Frage zu stellen. Ja, denken wir an B&O mit den Forschungshäusern in Bad Aibling. Das ist ja kein Einzelprojekt dieses Bauherrn, sondern das ist eine Haltung eines Investors und eines großen Unternehmens, die sagen, wir erleben im Alltag so viel in Architektur, was sich nicht reparieren lässt, was sich schwer instand halten lässt. Wir müssen einfacher werden, wir müssen bestimmte Standards in Frage stellen. Ich hatte kürzlich eine Podiumsdiskussion moderiert mit Gunter Adler, stellvertretender Geschäftsführer von ZIA, dem zentralen Immobilienausschuss, also dem größten Dachverband der Immobilienverbände. Der ist großer Fan von dem Gebäudetyp E und dieser Idee, jenseits der Normung bauen zu können. Und plötzlich erlebt man das auf Auftraggeberseite. Eine ganz große Aufbruchsstimmung beginnt, die ist noch nicht überall, aber die beginnt, weil wir erleben, wir können das nicht so weitermachen wie bisher. Aus ökonomischen Gründen, aus ökologischen Gründen, aus sozialen Gründen. Und es gibt inzwischen wirklich so ein wachsendes Nachhaltigkeitsbewusstsein, das nicht mehr so spekulativ ist, sondern das ist messbar, das ist auch Lebensgefühl. Im Sinne von, wir wollen Lebensqualitäten erzeugen und nicht nur CO2-Footprint reduzieren. Und da finden wir auch auf Auftraggeberseite viele, die inzwischen die gleichen Fragen stellen, wie die, die jetzt als Absolventinnen und Absolventen von den Unis kommen. Und das Gleiche erlebe ich auch in der Bauindustrie. Auch da gibt es viele, die umdenken müssen und andere, die umdenken wollen. Und die sagen, wir müssen unsere Produktionsprozesse verändern, wir müssen unsere Energiekonzepte verändern, wir müssen unsere Rohstoffgewinnung überdenken oder Rohstoffbezugsquellen überdenken. Wir wollen wieder regionaler werden und auch in den Produkten und der Anwendungstechnik einfacher und nachvollziehbarer und reparaturfähiger werden. Und da haben wir aus der nächsten Generation ganz viele tolle Impulsgeber und Vordenker, von denen wir in diesen Branchen, in Immobilienwirtschaft, in Bauprodukteindustrie lernen können.
Du hast so ein bisschen beschrieben, dass natürlich auch politische Situation, dass sich da einfach, ich sag mal, da tut sich was auf, einen Möglichkeitsraum, der vielleicht vor ein paar Jahren noch gar nicht denkbar war. Und dass gerade vielleicht auch die Jüngeren mit ihren Themen, die betrifft es nachher am Ende am stärksten, dass die vielleicht besonders gut Gehör finden. Mhm. Und um dieses, ich sag mal, dieses Themenvakuum oder auch die Sonne ein bisschen zu füllen, da braucht es ja Kommunikation. Mhm. Eins der Dinge, über die wir aktuell ja ganz viel mal reden, ist Storytelling. Mhm. Warum ist denn Storytelling, also diese Idee, oder vielleicht die Frage andersrum, was ist denn Storytelling? Und warum ist es so wichtig?
Das Storytelling ist erstmal eine schöne Geschichte, die in Erinnerung bleibt. Ja. Ja. Jürgen Tietz hat mal ein Buch herausgegeben vor 20 Jahren, das hieß Was ist gute Architektur? Da hat er verschiedene Architektinnen, auch Politiker gefragt, was ist gute Architektur? Und Konrad Wohlhage hat sehr schön in zwei Worten gesagt, was ist gute Architektur? Er hat gesagt, das Berührende. Das fand ich sehr schön und das bezieht sich eigentlich auch auf die Storytelling. Wenn es uns gelingt, eine knappe, schöne Geschichte zu erzählen, wie sich das Leben in diesem Haus anfühlt, die uns berührt, dann nehmen wir was nach Hause und erzählen das weiter. Und deswegen ist, glaube ich, das eine große Chance, sich zu überlegen, wie können wir Geschichten über unsere Räume, über unsere Orte erzählen, über die Entstehungsprozesse, dass man das Gefühl hat, das fühlt sich richtig gut an, das berührt mich. Das berührt mich, wie die Architekten mir erzählt haben, wie sie zu dieser Lösung kommen, wie ich als Bauherr oder die Nutzer vielleicht eingebunden werden. Ja, dass man nicht das Gefühl hat, das ist eben Blackbox und ich erzähle dem, was ich brauche und dann entsteht Architektur am Reißbrett. Also diese ganzen Informationen über die Prozesse lassen sich in guten Geschichten erzählen, aber vor allen Dingen die Geschichten über das Leben im Haus, das Berührende.
Du hast vorhin schon so ein paar Beispiele gesagt, von den Büros, die du mitgebracht hast. Die einen haben ja sehr viel mit Video gemacht. Mhm. Die hatten auf jeden Fall auch alle Webseiten. Was sind denn so die Kommunikationskanäle, auf denen ich meine Geschichten, das Storytelling erzählen kann? Und die Kanäle vielleicht mal so ein bisschen, was brauchst du auf jeden Fall und was sind so vielleicht nice to have?
Ja, wenn man die Frage so generalistisch beantworten könnte, die Antwort klingt jetzt so ein bisschen juristisch. Es kommt drauf an. Ja, es kommt wirklich stark auf die Zielstellung an. Und wenn wir über dieses ganze Thema Gründung und Gründerin sprechen, dann ist die Website vielleicht ein wichtiger Anker, so als digitale Visitenkarte. Aber das ist ja vielleicht noch nicht der Ort, der jetzt mit 1000 Projekten als Archiv und Bibliothek gefüllt ist. Ich glaube, in Verbindung mit dieser Website, so als Anker, haben wir dann ganz andere Möglichkeiten, in Social Media unsere Alltagsgeschichten zu erzählen. Ja, unsere Alltagsgeschichten über die kleinen Erfolge und Erlebnisse und Begegnungen und Erfindungen, die wir gemacht haben. Dafür ist LinkedIn erstmal ein gutes Format, weil sich dort die Architekten und auch die Investorenszene inzwischen, ja, so spätestens seit Corona ziemlich stark versammelt und professionalisiert haben. Und das ist so ein guter Ort, um so, sagen wir, redaktionelle Beiträge richtig zu machen, ja, täglich zu publizieren oder wöchentlich zu publizieren, woran wir gerade arbeiten, vielleicht um damit auf uns aufmerksam zu machen, vielleicht um damit aber auch Mitstreiter zu finden für eine gute Idee. Dieses Portal ist ja schon sehr stark geprägt auch von Interaktion. Ja. Und da entsteht was, da melden sich Leute, die neugierig werden auf eine bestimmte Fragestellung und je nachdem, wie man so persönlich drauf ist, kann man das natürlich auch stark als Dialogforum entwickeln oder man nimmt es eben erstmal nur so als Forum, wo man sendet und guckt, was zurückkommt. Ob man dann noch viele weitere andere Kanäle braucht, ist dann eine große Frage der Zielstellung. Mhm. Ja, natürlich können wir Insta schön benutzen als Schaufenster, als digitales Schaufenster. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie gut sich kleine Geschichten in Filmen erzählen lassen. Also sowohl Reels auf Insta wie auch Shorts auf YouTube sind natürlich ein tolles Format, gerade für Architektur und architektonische Entstehungsprozesse. Wer nicht auf TikTok gehen will, kann das also dort machen. Aber für Mitarbeitergewinnung und man wächst ja so mit seiner Generation, wird, glaube ich, auch TikTok von wachsender Bedeutung sein. Aber ich würde das ganz klar abstufen und immer nicht sagen, wir müssen jetzt alles auf einmal bedienen. Ich würde es ganz gezielt auswählen und gucken, wo setzt man jetzt seine Energie und seine Zeit ein und macht wirklich qualitätvolle Geschichten, statt jetzt die eine Geschichte zu erzählen und auf 27 Kanälen auszuspielen.
Dass Marketing oder Kommunikation eine riesige Chance ist, ich glaube, das ist deutlich geworden. Wenn ich jetzt so ein bisschen mir denke, okay, eine Webseite, das kann ich mir noch gut vorstellen vielleicht, ne? Da beauftrage ich vielleicht, nehme ich irgendwie erstmal irgendwie ein WordPress-Template, keine Ahnung was, dass erstmal irgendwelche Sachen drauf sind. Vielleicht nehme ich mir auch eine Beraterin oder einen Berater, mit dem ich eine Mission vielleicht nochmal konkretisieren kann oder schön formuliere. Aber alles andere, das sind ja Sachen, die muss ich ja regelmäßig machen. Kommunikation lebt ja davon, dass ich möglichst viele Kommunikationsanlässe schaffe, wo auch Leute auf mich reagieren können, auf LinkedIn. Das lädt ja gerade dazu ein, dass Leute auch agieren. Das ist ja eine Plattform der Interaktion. Aber es sind ja alles Sachen, die, ja, ich gebe die ganzen Statistiken, ne? Aber eigentlich leben alle Sachen davon, dass man regelmäßig Sachen macht. Wie kann ich das dann am schlauesten in meinen Arbeitsalltag integrieren, wenn ich eigentlich Projekte plane?
Also eine ganz wichtige Botschaft auch an alle, die jetzt zuhören und sich jetzt vielleicht inspiriert fühlen. Kommunikation braucht Zeit. Ja. Und die muss geplant werden. Dann kann man nebenbei vielleicht noch ad hoc die ein oder andere Geschichte mitführen. Aber wir brauchen eine klare Zielstellung. Wir brauchen eine gute strategische Vorgehensweise und dazu einen echten Plan, der auch erfüllbar ist. Wichtig ist dabei diese Regelmäßigkeit und dann muss man gucken, kann ich es schaffen, mindestens einmal pro Woche da was zu platzieren? Wie gehe ich aber eben auch damit um, das zu beobachten, was kommt da zurück? Ja, ich muss ja auch ein Radar haben und wer kommuniziert, lebt notgedrungen gefährlich, ja, denn wir müssen auch davon ausgehen, dass über uns kommuniziert wird. Und auch das ist wichtig zu beobachten. Idealerweise wird positiv über uns kommuniziert und dann wollen wir das wahrnehmen und aufgreifen und teilen und wieder zurückspielen. Gegebenenfalls wird nicht positiv kommuniziert, dann müssen wir uns sehr genau überlegen, wie gehen wir damit um, reagieren wir da drauf oder hoffen wir, es hat keiner gemerkt. Also Kommunikation braucht Zeit, Kommunikation braucht einen Plan wie Architektur, Kommunikation braucht Disziplin und wenn jetzt die Frage ist, wie integrieren wir das in den Arbeitsalltag, ich würde immer vorschlagen, dafür wirklich feste Zeiten vorzusehen, ob das dann immer der Freitagnachmittag ist oder der Montagmorgen von 5 bis 7, bevor die Woche beginnt.
Vor allem anderen.
Ja. Vor allem anderen, wo der Kopf noch frei ist. Ich glaube, es ist auch gut zu erkennen, Kommunikation ist nicht unbedingt allein Chefsache. Gut ist natürlich, wenn man sich das aufteilen kann in einem Büro, in einem Team, verschiedene Leute beteiligt. Auch überlegt, wie man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Praktikanten mit einbinden kann in Kommunikationsprozesse. Auch das ist eine Frage von Planung, das ist eine Frage von Kompetenzentwicklung und von Zuordnung. Das braucht natürlich auch Qualitätskontrolle. Das muss aber eine Qualitätskontrolle sein, die nicht lange auf Antwort wartet, sondern wo man, wenn man Kommunikation delegiert, auch in Kauf nimmt, dass mal etwas anders läuft, als wenn man es selbst gemacht hätte. Aber es darf nicht so ganz anders sein oder es muss schnell korrigiert werden. Aber davor hätte ich jetzt nicht so viel Angst. Wir machen auch als Agentur Kommunikation für Dritte, weil die keine Zeit dafür haben. Das geht, wenn man den anderen richtig gut kennt und ein großes Vertrauen hat und schnell in der Lage ist, sich abzustimmen und zu korrigieren auch.
Zwischen Qualität und Quantität, würdest du eher sehr viel Zeit so in die Planung der perfekten Story, lieber nochmal 10 Varianten von irgendeinem Ding shooten, sondern nur mit deinem Handy und dann überlegen das Beste und dann das alles schön aneinander schneiden oder eher mal schnell was raushauen. Also das ist ja schon eine unterschiedliche Herangehensweise. Was da so deine Einschätzung dazu?
Qualität. Okay. Definitiv Qualität. Ja, ich glaube, wenn wir uns am Anfang Zeit nehmen, die Dinge gut zu machen, dann können wir auch nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr schnell mal was raushauen, weil wir wissen, welche Qualitäten wir suchen und wo wir auch sagen, nee, das reicht uns nicht an Qualität, das bringen wir jetzt nicht. Ich habe in Wien studiert und saß dort viel im Kaffeehaus, da war an der Kaffeetasse dieses Zuckertütchen, auf dem drauf stand, ich hatte nichts zu sagen und schwieg trotzdem. Und das ist in unserer Welt, in der so viel und so schnell kommuniziert wird, glaube ich, eine hohe Kunst und eine große Qualität, sich genau zu überlegen, was ist für meine Zielgruppe, die ich erreichen will, eine nützliche Information und eine wertvolle Information, vielleicht auch mal nur eine schöne Information und was ist überflüssig. Mhm. Ja. Und es wird von einigen ja schon beklagt, dass LinkedIn sich inzwischen so ein bisschen zum Facebook mit lauter Belanglosigkeiten entwickelt.
Mit KI, durch KI geschriebene Texte zugebildet. Ja.
Erlebe ich auch noch nicht so dramatisch. Ich bin auch ganz gut da drin, wegzufiltern, was mich nicht so interessiert und da schnell drüber zu gehen. Aber nein, Qualität gehört unbedingt an die allererste Stelle, insbesondere wenn man als Neuer ernst genommen und wahrgenommen werden will. Ja.
Zumal man ja auch durch Statistiken relativ schnell mitbekommt, wie gut kommt denn mein Content an. Also funktioniert das, was ich überlegt habe und ich glaube, andersrum ist es eher auch frustrierend, ne? Wenn ich einfach irgendwas raushaue, dann kriege ich natürlich, kriege ich weniger Likes, dann ist es ja also demotivierend, aber ich weiß ja auch gar nicht, ist es denn das, was nachher irgendwie ankommt? kommt, wird es denn gehört, gesehen, gelesen, geguckt.
Aber dieses Qualitätsbewusstsein darf einen nicht hemmen. Wir brauchen auch Kontinuität und deswegen finde ich diese Planung so wichtig, wie in der Architektur zu sagen, wir machen uns einen Plan wöchentlich oder zweimal wöchentlich. Wir haben Ideen für Kommunikationsanlässe für das nächste Quartal und können das durchtakten. Das kann sich dann ja fallweise nochmal verschieben. Ja. Aber diese Planung der Kommunikation und die Planung der Planung ist extrem wichtig.
Der schöne, gute Redaktionsplan.
Ja.
Sehr schön. Ich habe noch eine letzte Frage. Die ist vielleicht ein bisschen fies, aber ich stelle sie trotzdem. Ich möchte gerne 1.000 Euro investieren. Ich habe 1.000 Euro irgendwo gefunden und habe frisch ein kleines Büro gegründet. Was mache ich denn mit den 1.000 Euro am besten im Bereich Marketing?
Ich finde die Frage gar nicht fies. Die ist eine Frage, die liegt ja auf der Hand.
Sie liegt auf
der
Hand.
Wir haben eben gesagt, Kommunikation braucht Zeit und wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, Kommunikation gibt es nicht zum Nulltarif. Ja, 1.000 Euro ist nicht so viel.
Deswegen
fies. Und ich würde sagen, wer startet, investiert diese 1.000 Euro gut in so einen Workshop-Tag, vielleicht mit externer Begleitung oder wenigstens mit einer guten Bewirtung für die eigenen Mitarbeiter, um zu diesen Klärungsprozess zu starten. Ja, das Profil zu klären, die Ziele zu klären, das Stakeholder-Management zu sortieren und zu sagen, wie können wir uns in Kommunikation jetzt fokussieren? Und das kriegt man in einem Tag, wenn man das mit Profis macht oder mit guter Vorbereitung, kriegt man das gut hin. Ja. Und dann hat man eine super Grundlage, um dann ein Jahr lang eine Kommunikation darauf auszurichten und auch zu gucken, wie kriegt man die Folgekommunikation dann ökonomisch hin oder doch zum Nulltarif und nur mit Zeiteinsatz. Wer das schon hat, dem kann man natürlich empfehlen, diesen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, guck, dass du auf den Kanälen, wo du deine Zielgruppe erreichst, dass du da Reichweite hinkriegst.
Ja.
Ja. Und wenn ich, sagen wir auf LinkedIn, die Wohnungswirtschaft erreichen will, dann muss ich sehen, wie ich dort Follower aufbaue in der Wohnungswirtschaft mache. Dazu gehört Szenekenntnis, dazu muss man den einen oder anderen Kongress besuchen und diese Netzwerke aufbauen. So, und ansonsten bin ich ja ganz großer Freund und da werde ich jetzt ganz analog davon, den Menschen zu begegnen. Ich habe gesagt, Kommunikation, Voraussetzung für Kommunikation ist Neugier auf Menschen. Geschäfte werden nicht zwischen Marken gemacht. Bauherren suchen in der Regel keine Architektur. Die suchen einen Architekten, dem sie vertrauen können, dass der ihn 5 Jahre lang im Planungs- und Bauprozess nicht schlaflose Nächte bereitet. Und deswegen ist das, glaube ich, die beste Investition dieser 1.000 Euro, zu gucken, wo ist meine Zielgruppe unterwegs? Gehe ich da auch hin? Da muss man dann mal 150 Euro Eintritt zahlen für eine Konferenz, aber viele Veranstaltungen sind ja auch kostenfrei. Und dann geht man in deren Welten, ja, nicht nur in unsere Architekturgalerien, da treffen sich auch tolle Menschen, aber lasst uns in deren Welten gehen, gucken, dass wir dort interessante Menschen kennenlernen und wenn wir dort feststellen, wir haben uns was zu sagen, dann braucht man dieses Geld, um sich dann anschließend mal zum Essen einzuladen und das zu vertiefen. Wir haben so in der Kommunikations- und Akquisitionstheorie so diesen Erfahrungswert, dass man so 7 ernsthafte Begegnung braucht, von der ersten Begegnung bis zu irgendeiner Folge, was daraus wird, bestenfalls ein Auftrag. Auch sowas sollte man sich mal vorempfinden und planen. Und wenn ich sage, ich habe 1.000 Euro Budget, um essen zu gehen, dann muss ich von diesen 7 Malen ja nur 3-mal den einladen, weil die anderen 3-mal lädt der mich dann ein. Und von daher kann man dieses Budget sozusagen virtuell verdoppeln. So. Also jedenfalls, ich glaube, das sind gute Möglichkeiten, über die man auch nachdenken sollte. Wie macht man die ganz direkte Kommunikation mit denen, die man kennenlernen will? Oder auch, wie setzt man die direkte Kommunikation fort mit denen, für die man schon gebaut hat? Die Bauherren sind in der Regel häufig ja einmalige Bauherren, aber es geht ja ums Empfehlungsmarketing. Und eigentlich muss die Formel am Ende eines langen Planungsprozesses nicht sein, wir wollen zufriedene Bauherren, sondern wir wollen zufriedene Bauherren, die uns weiterempfehlen. Und warum nicht den Bauherrn anschließend mit seinen drei besten Freunden einladen und sagen, wie geht's weiter? Und magst du mal ein bisschen erzählen, wie du den Planungs- und Bauprozess mit uns erlebt hast? Also ich glaube, da lassen sich wieder dann ganz viele persönliche Stories entwickeln. Und so der Architekt, die Architektin so als Gastgeber, ob jetzt beim Abendessen oder im eigenen Büro oder auf der Baustelle oder zu sagen, lass uns mal eine Tagesexkursion machen. Das sind, glaube ich, sehr, sehr gute Möglichkeiten, mit relativ kleinen Summen kontrolliert umzugehen und etwas zu erreichen, was eine Folgewirkung hat.
Das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Jan, vielen, vielen Dank, dass du heute im Podcast warst und uns so inspiriert hast. Ich habe so der neueste Gedanke für mich war, dass eine klare Identität sich zu überlegen, zum einen natürlich super wichtig ist, zum anderen aber auch, dass es eben auch darum geht, nicht so sehr, was ist mein USP, also was macht mich einzigartig, sondern mir hilft, mich zu fokussieren, nämlich mir das rauszusuchen, auf das ich mich selber und mein Team oder unser Team, wir uns in den nächsten 2, 3 Jahren einfach mal konzentrieren, um eben auch in der Kommunikation genau zu wissen, welche Themen nehme ich mir denn, welche beackere ich denn.
Sehr schöne Zusammenfassung. Vielen Dank für die Einladung.
Jan, schön, dass du da warst. Dankeschön.